Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Einer der wichtigsten Staudämme der Ukraine ist zerstört. Die Ukraine sagt, das sei ein Sabotageakt von Russland. Dort macht man wiederum die Ukraine für diese Explosion verantwortlich. Was man leider mit Sicherheit jetzt schon sagen kann, es treten riesige Wassermassen aus.
Dörfer und Städte, die mit Wasser verlaufen, Straßen, die zu Flüssen werden. Auf einem Video sieht man auch ein Haus davon schwimmen.
Frederik Rother beobachtet für uns die Lage dort und wird uns in diesem Podcast erklären, wie die Situation ist und ob man diesen Staudamm vielleicht kurzfristig reparieren kann. Wir nehmen euch außerdem mit auf die Digitalmesse Republika. Großes Thema dort, künstliche Intelligenz.
Ja, dazu gibt es hier auf der Republika einen Workshop. Da wurden Besucherinnen und Besucher wirklich zu ethischen KI-Entwicklern.
Nora Wilker wird uns erklären, wie KIs zum Beispiel so gestaltet werden könnten, damit sie ethisch einwandfrei entscheiden. Und nochmal Berlin, dort können nämlich alle, die Drogen konsumieren, ihre Drogen jetzt kostenlos checken lassen. Das Drug-Checking geht dort in 3 Beratungsstellen an den Start. Und wie das genau abläuft, das erfahrt ihr heute auch bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es sind hunderte von Häusern, die überflutet sind in der Stadt Nowa Kachowka. Da wurde der Notstand ausgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der sprach heute, weil er davon ausgeht, dass Russland das getan hat, von einer neuen Dimension des Kriegs.
Das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und deshalb ist das etwas, das zu der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
Das hat er heute auf dem Europaforum in Berlin gesagt. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für diese Katastrophe verantwortlich. Sortieren wir das mit Frederik Rother. Er beobachtet für uns die Lage in der Ukraine. Frederik, was weiß man Stand jetzt über die Ursache für diesen Dammbruch?
Also es sieht so aus, dass es durch eine Explosion, durch eine Sprengung zum Dammbruch kam. Die Frage ist jetzt, wer war das? Also das ist weiter unklar. Die Ukraine und auch westliche Partner wie die EU, die machen Russland hier verantwortlich. Die Ukraine sagt, der Damm sei vermint worden und von innen gesprengt worden in der Nacht. Und das hat dann die Flutwelle ausgelöst, die wir jetzt sehen. Es wird sogar eine konkrete Einheit des russischen Militärs verdächtigt, die hier am Damm und dem nahegelegenen Wasserkraftwerk, das seit der Invasion von Russland kontrolliert wurde, stationiert war. Russland wiederum macht die Ukraine verantwortlich und sagt, die haben den Damm selbst beschossen und dadurch zerstört. Auch das ist nicht auszuschließen komplett. Auch Raketen- oder Artilleriebeschuss durch die Ukraine könnte es gegeben haben. Dennoch, wenn man sich das Leck jetzt mal anschaut, gut möglich, dass der Damm gesprengt wurde. Das müsste also jemand von vor Ort gemacht haben und das deutet dann doch etwas mehr auf die russische Seite hin, die den Damm eben kontrollierte.
Wie wichtig ist dieser Stausee, dieser Staudamm für die Region dort?
Sehr wichtig. Also dieser Damm kommt noch aus Sowjetzeiten. Damals war er wichtig und bis heute ist er eigentlich wichtig. Vor allem geht es hier um Stromerzeugung und um Wasser für die Landwirtschaft. Also vor dem großen Krieg, vor der russischen Invasion wurden mit dem Wasser aus dem Stausee 2 Kraftwerke gekühlt, die insgesamt 30% des ukrainischen Stroms erzeugt haben, also rund ein Drittel, das ist nicht wenig. Und von dem Stausee gingen auch ganz viele Kanäle ab, die die Region mit Wasser versorgt haben. Das ist vor allem für die Landwirtschaft sehr wichtig, für die Felder, die kann man damit bewässern, Melonen und Gemüse hier anbauen in dieser sehr sonnenreichen Region. Und der Stausee versorgte, je nachdem, wie man es sehen will, auch Menschen mit Trink- und Nutzwasser. Wichtig ist noch, dass auch die von Russland besetzte Krim zu großen Teilen aus dem Stausee über einen Kanal mit Wasser versorgt wird. Und auch hier könnte es jetzt zu Problemen kommen, wenn der Stausee quasi immer niedriger wird.
Und auf der anderen Seite eben die Wassermassen, die da austreten. Was ist da zu hören? Wie viele Menschen sind von diesem Hochwasser betroffen?
Also die ukrainischen Behörden sprechen von rund 16.000 Menschen, die von der Flut betroffen sind oder von der Flutwelle gefährdet sein könnten und eben potenziell evakuiert werden müssten. Am Nachmittag hieß es, dass etwa 1.300 Menschen von den Behörden schon in Sicherheit gebracht wurden über Busse oder Züge zum Beispiel, die dann ins Landesinnere fahren. Ja, und wie in vielen von Hochwasser betroffenen Gebieten sieht man hier jetzt auch schon die Folgen. Also Dörfer und Städte, die mit Wasser verlaufen, Straßen, die zu Flüssen werden. Auf einem Video sieht man auch ein Haus davon schwimmen. Und ein Problem ist eben auch, vielleicht noch nicht so stark jetzt, aber mittel- bis langfristig, Wasserknappheit. Da könnten eben auch viele Menschen von betroffen sein, wobei jetzt einfach noch nicht abzusehen ist, wie das zukünftig alles sein wird.
Jetzt muss man sich ja vermutlich erstmal um die Menschen kümmern und gleichzeitig dann vielleicht auch um die Wiederinstandsetzung. Kann man so einen Staudamm reparieren? Geht die Ukraine da auch schon ran?
Also man könnte einen Staudamm reparieren, nehme ich mal an, aber hier sieht's nicht gut aus. Also die staatliche ukrainische Energiefirma Ukrhydroenergo sagt, der Damm ist so zerstört, hier kann man nichts mehr reparieren. Die Maschinenhalle im Wasserkraftwerk, das am Damm steht, sei komplett zerstört und nicht reparabel. Das heißt, da ist erstmal nicht mit zu rechnen, mal davon abgesehen, dass natürlich auch erstmal der Krieg enden müsste, die Kampfhandlungen müssten enden, damit man da überhaupt rankommt. Bisher war ja der Damm quasi die Frontlinie, weil der Fluss quasi beide Kriegsparteien trennte. Aber nach einer Reparatur sieht es gerade aktuell gar nicht aus.
An diesem Stausee liegt ja auch das AKW Saporizhia, das russisch besetzt ist, liegt zwar nicht unterhalb des Damms, aber bezieht das Kühlwasser, wie du auch schon gesagt hast, aus dem See. Ist die Sicherheit denn da gefährdet jetzt durch diesen Dammbruch?
Also aktuell wohl nicht. Das sagt zumindest die Internationale Atomenergieagentur IAEA, die das AKW eng beobachtet und da auch Leute stationiert hat. Und die sagt eben, die Agentur, keine unmittelbare Gefahr droht. Es gäbe in einem Becken noch genügend Kühlwasser für einige Monate. Das klingt schon mal ganz gut. Dennoch hat der Chef dieser Agentur, Raphael Grossi heißt, der an die Kriegsparteien appelliert, dass dieses Kühlbecken auch unversehrt bleibt in der Zukunft. Er will jetzt auch nächste Woche nochmal hinreisen, also Raphael Grossi, und sich das zum wiederholten Male selbst anschauen. Ja, und das AKW braucht eben Wasser aus dem Kachowka-Stausee zur Kühlung der Anlagen, auch wenn es aktuell sicherlich ein bisschen weniger Wasser ist, weil dort aktuell gar kein Strom erzeugt wird. Aber die Anlagen brauchen trotzdem Kühlwasser.
Frederik Rother für Deutschlandfunk Nova über den gesprengten Staudamm in der Ukraine mit den Informationen. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drug-Checking. Ja, seit heute Nachmittag, da können in Berlin Konsumierende mit ihren Drogen bei bestimmten Beratungsstellen vorbeigehen und die Substanzen dann testen lassen. Ecstasy, Speed, Koks und LSD, das wird dann alles im Labor untersucht. Das machen schon viele europäische Länder. Deutschland ist ja eher so Nachzügler. Warum es solche Angebote geben soll und warum die wichtig sind, analysieren wir jetzt mit Christian Schmidt. Der hat sich das Thema für uns angeschaut. Wie läuft das genau dort ab? Sag uns.
Also es gibt in Berlin verschiedene Beratungsstellen. Da findet man jetzt ab sofort auf drugchecking.berlin, wo das ist. Und da gibt es dann auch Sprechstunden. Da kann man mit dem, was man vorhat zu nehmen, vorbei. Gehen mit einer kleinen Probe. Man gibt es dann ab, lässt es testen und so 3 Tage bis eine Woche später gibt es dann das Ergebnis.
Anonym, höchstwahrscheinlich, oder?
Genau, das muss man sich vorstellen wie damals beim PCR-Test. Da hast du auch eine Nummer gekriegt oder einen QR-Code und mit dem kannst du dann dein persönliches Ergebnis abrufen. Du musst da auch keine persönlichen Daten angeben und auch in den Sprechstunden jetzt nicht sowas wie einen Ausweis vorzeigen oder so. Und die Teststellen haben auch einen Deal mit der Polizei. Die können sich jetzt nicht davor stellen mit dem Polizei wagen und warten, bis da jemand mit illegalen Substanzen kommt.
In Thüringen gab es schon Pilotprojekte, aber Berlin als erstes Bundesland gehört jetzt zu den Vorreitern. Warum wird das gemacht?
Die Idee dahinter ist, dass man sich sagt, Drogen werden eh genommen. Also das können wir gar nicht verhindern und dann sorgen wir wenigstens dafür, dass das Zeug sauber ist, sagt Tibor Harach, der ist pharmazeutischer Koordinator beim Drug-Checking in Berlin. Vor allem Partydrogen sind halt oft mit fiesem Zeug versetzt. Das haben erste Probeläufe gezeigt.
Wir finden bei circa 20% der abgegebenen Substanzen Fehldeklarationen, dass da zum Beispiel statt Ecstasy in einem Pulver Ketamin drin ist. Und wir sehen auch sehr viele überdosierte Substanzen.
Und das kann halt am Ende echt schief gehen. Ne? Und sowas kann dann im Labor rausgefunden werden und dann hat man es schwarz auf weiß.
Aber sag mal, wenn das Drug-Checking jetzt sagt, grünes Licht, mein MDMA oder mein LSD ist sauber, das vermittelt doch eine ganz falsche Sicherheit an die Konsumierenden. Wenn das Labor sagt, ist reines Zeug.
Naja, komm, mach. Ne? Ja, es ist den Organisatoren vom Drug-Checking wichtig, dass da immer auch eine Beratung stattfindet. Also muss da auch wirklich vorbeikommen, um das Zeug abzugeben, ne? Sonst würde man die Leute gar nicht erreichen. Und da kann man dann zumindest gemeinsam überlegen, wenn die Leute da sind, wie viel willst du nehmen, warum willst du das nehmen, bist du in guter Gesellschaft auf einer Party meinetwegen, ne? Oder nimmst du das allein in deinem Kämmerchen. Also auch hier wieder, man kann es eh nicht verhindern, dann soll es wenigstens sicher ablaufen. Ja,
und man kommt eben dadurch vielleicht eher an die Leute ran, die man sonst gar nicht erreicht. Jetzt wird das in anderen Ländern schon länger gemacht, dann kann man sagen, ist erfolgreich, ja?
Ja, die Angebote werden gut angenommen. Also die diese Mischung aus chemischer Analyse und auch Beratung durch SozialpädagogInnen. Was es noch gibt, das wird in Thüringen, du hast gesagt, getestet, das ist ein Drug-Checking-Schnelltest. Also man kann dann sein Zeug direkt bei einem Festival meinetwegen testen lassen und dann kriegst du auch sofort ein Ergebnis. Der Koordinator von Berlin, Tibor Harach, der geht aber davon aus, dass sich da insgesamt noch einiges tun wird. Ich habe ihn gefragt, wann er denn das Projekt als gelungen ansehen würde. Und da hat er relativ klare Zielvorgaben.
Wenn wir möglichst viele Menschen aus den verschiedensten Konsumschichten erreichen würden, wenn wir Schaden abwenden können und wenn auf diese Weise ein sozial integrierter, gesundheitlich verträglicher Drogenkonsum unterstützt wird.
Er geht übrigens davon aus, dass in Deutschland da auch bald andere Bundesländer nachziehen werden. Ja.
Vorliegt auf jeden Fall Berlin erstmal. Dort startet heute das Drug-Checking. Konsumierende können ihre Drogen auf Inhaltsstoffe und Dosierung testen lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgender Gedanke. Wir Menschen, wir handeln ja nicht immer ethisch einwandfrei. Es ist so. Wenn wir also künstliche Intelligenzen aufbauen, sie mit unserem Wissen füttern, handeln die da dann auch nicht ethisch einwandfrei. Wie soll sie das auch lernen? Zum Beispiel kann dann eine KI-BewerberInnen genauso anhand des Aussehens oder wegen des Namens aussortieren, wie das vielleicht auch der ein oder andere Personaler oder die ein oder andere Personalerin macht. Könnte man dieses Problem nicht lösen? Spannender Gedanke, indem man ethische KIs erzeugt und sie dann nutzt. Das ist ein großes Thema auf der Republika in diesem Jahr, dem großen Digitalfestival in Berlin. Und live von dort bin ich jetzt verbunden mit Nora Wilker, die für uns auf dieser Konferenz ist. Hi Nora.
Hallo.
Wie könnte man KIs denn so gestalten, dass sie ethische Entscheidungen trifft?
Ja, dazu gibt es hier auf der Republika einen Workshop. Da wurden Besucherinnen und Besucher wirklich zu ethischen KI-Entwicklern. Die haben sich da in Gruppen überlegt, welche Anforderungen muss zum Beispiel, ne, wie du es gerade genannt hast, ein KI-generiertes Programm erfüllen, das Bewerbungen filtert. Und erste Überlegungen waren da?
Dass es eben nicht diskriminieren sollte, dass transparent sein sollte, wie die Entscheidungen zustande kommen und welche Rechtsgrundlagen das vielleicht betrifft.
Wir hatten was wie Fairness, also eigentlich der Wunsch nach Fairness, dass die KI das besser kann als Menschen, das ist halt der Wunsch dahinter.
Die Teilnehmer haben die Frage danach, wie eine ethische KI-Entwicklung aussehen kann, aus den verschiedenen Perspektiven dann beleuchtet, die in der KI-Entwicklung relevant sind. Also die juristische Perspektive, die der Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die der Unternehmen, die die KI-Programme dann letztlich nutzen wollen und die Perspektive der Zivilgesellschaft. Spannende Diskussion, die am Ende, ne, das fand ich irgendwie interessant, natürlich auch philosophische Fragen aufgeworfen hat. Also was ist überhaupt fair oder gerecht für alle? Gibt es das überhaupt?
Lass uns mal drauf schauen, welche Probleme es geben kann, wenn eine KI nicht ethisch handelt.
Ja, da können wir direkt bei unserem Beispiel bleiben. KI-generierte Programme, die bei Bewerbungsverfahren eben Bewerbungen aussortieren. Einige große Unternehmen nutzen die schon, obwohl die Systeme diskriminierende Tendenzen aufweisen. Sie bevorzugen zum Beispiel weiße Männer, weil die Systeme ja mit Datenmassen aus realen Bewerbungsprozessen angefüttert und trainiert wurden, in denen weiße Männer tendenziell bevorzugt wurden, hat mir hier der KI-Experte Dennis Horn erklärt. Für ihn ist deshalb wichtig,
wenn ich möglichst wenig Diskriminierung da drin haben möchte, dann kommt es auch darauf an, darauf zu schauen, mit welchen Daten trainiere ich ein KI-System und die möglichst neutral zu halten. Das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, auf die wir in Zukunft zu achten haben.
Mit neutralen Daten meint Dennis Horn hier bei Textdokumenten zum Beispiel eine gendergerechte oder möglichst vorurteilsfreie Sprache.
Ich meine, das ist ja auch immer dann die Frage, ob das überhaupt im Interesse der großen Firmen liegt, die bisher auf diesem KI-Markt unterwegs sind, oder?
Ja, absolut. Also marktführende Unternehmen wie aber zum Beispiel Microsoft oder SAP, die haben schon Ethikgremien oder Teams, also ethische Leitlinien, die gibt es auf jeden Fall schon. Was da aber genau passiert, das ist nach außen oft undurchsichtig. Die ganze KI-Forschung muss transparenter werden, fordert hier auf der Republika Julia Meissner von der Gesellschaft für Informatik. Wichtig ist ihr da, möglichst viele Menschen in die Entwicklung mit einzubeziehen.
tatsächlich auch Nutzenden oder von Ergebnissen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, am Entwicklungsprozess zu einem gewissen Grad mitzuwirken, diesen Entwicklungsprozess auch transparent zu machen. Was werden hier für Entscheidungen getroffen, auch für Auswahlentscheidungen vielleicht, weil die müssen an irgendeiner Stelle getroffen werden?
Ja, diese Forderung habe ich hier auch, also nach Transparenz, ne, die habe ich hier auch schon auf einigen Panels gehört. Wir sollten auf lange Sicht wirklich alle wissen, wie KI-generierte Systeme filtern und entscheiden, damit wir im Zweifel auch Einspruch erheben können. Ne?
Ja, und wie Dennis Horn ja auch eben gerade gesagt hat, ist ja wichtig, auf das Training zu schauen, mit welchen Daten dann gefüttert wird. Und daran gibt es ja auch Kritik. Also Menschen bringen der KI bei, schlimme Inhalte zu vermeiden, auszusortieren und das dann für wenig Geld, das sie wiederum dafür bekommt. Das geht doch auch anders, oder?
Genau, das ist ein aktuelles Beispiel ja gerade bei OpenAI, ne, der Firma hinter ChatGPT. Irgendwie für unter $2 die Stunde sollen da Arbeiterinnen und Arbeiter in Kenia eben den Tools beigebracht haben, toxische Inhalte zu vermeiden und mussten, ne, dafür genau diese sortieren. Dass solche Prozesse undurchsichtig und nicht rechtlich reguliert sind, das versucht auf politischer Ebene ja unter anderem die EU zu verhindern. Seit 2 Jahren arbeitet die EU am sogenannten AI Act, ne, also einem Gesetzpaket, in dem es unter anderem um Themen wie Ausbeutung, Umweltvergehen oder mögliche Diskriminierung im Zusammenhang zu KI gehen soll. Und der AI Act könnte noch in diesem Jahr verabschiedet werden.
Oh ja. Sind wir alle gespannt. Künstliche Intelligenz und ihr ethisches Handeln, ein Riesenthema. Und das wurde besprochen auf der Digitalkonferenz Republika. Live von dort aus Berlin war das für Deutschlandfunk Nova. Nora Wilker, ganz lieben Dank dafür.
Dafür nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Österreich, da ist was ganz Doofes passiert. Die sozialdemokratische Partei SPÖ, die hat am Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt. 2 Männer sind gegeneinander angetreten und am Samstag hieß es noch Hans-Peter Doskozil. Der hätte gewonnen. Die Partei hat ihn dann groß gefeiert. Gestern kam aber durch Zufall raus, Sieger war doch der Gegenkandidat Andreas Babler. Schuld, ein Excel-Fehler. Der Name war nämlich verrutscht in der Excel-Tabelle. Kleiner Fehler, große Wirkung und natürlich unfassbar peinlich, aber sowas passiert uns vielleicht ja auch schon mal. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute mal mit der Frage beschäftigt, was wir machen können, wenn uns so ein Fehler passiert. Und witzigerweise ist er dafür in der Wüste gelandet.
Edward A. Murphy war Ingenieur und Captain in der US-Armee. Und 1949 war er an einem Raketenschlittenprogramm der US Air Force beteiligt. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, welche Beschleunigung der menschliche Körper aushält. Eine Testperson musste sich also auf den Schlitten setzen und wurde mit allen möglichen Messsensoren ausgestattet. Und diese Sensoren konnte man auf 2 verschiedene Arten am Körper anbringen. Und mal ganz einfach gesagt, die eine davon war richtig und die andere war falsch. Und bei diesem Experiment ging es zu, wie in der Raumfahrt üblich, alles ist Hightech, saugefährlich und alles muss perfekt sitzen. So, die Raketen zünden, der Schlitten schießt mit mehreren 1000 km/h in die Wüste hinaus und wird wenige Sekunden später wieder auf 0 abgebremst. Die Testperson ist danach natürlich komplett geschlaucht. Das Dumme ist nur, alles war umsonst. Ein Wissenschaftler hatte die Messsensoren nämlich falsch angebracht. Unsummen von Steuergeldern wurden verschwendet für nix und wieder nix. Und Edward A. Murphy formulierte daraufhin das nach ihm benannte Gesetz.
Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet, dann würde es jemand genau so machen.
Oder verkürzt gesagt, was schiefgehen kann, das geht schief. So, Murphys Law ist jetzt allerdings weniger eine Entschuldigung dafür, dass uns Fehler unterlaufen. Es ist vielmehr eine Warnung davor, dass der Fehler früher oder später kommen wird. Und dann ist die entscheidende Frage, was mache ich dann?
Die Verantwortung übernehmen. Es hilft dir ja nicht, wenn der Fehler passiert ist, ist er passiert. Du kannst die Uhr nicht zurücksehen, du kannst es ja nicht ändern. Und natürlich hast du erstmal ein komisches Gefühl.
Sagt die Psychologin Laura Klimetzki. Und sie meint, dieser erste Schritt, der kostet natürlich erstmal Überwindung.
Aus psychologischer Sicht ist es so, dass Menschen unglaublich oft aus Angst reagieren oder agieren. Angst vor negativen Konsequenzen. Grundsätzlich ist Angst ein verdammt schlechter Ratgeber. Und wenn ich etwas nicht tue, also zum Beispiel einen Fehler nicht zugebe, aus Angst vor Zurückweisung, Angst vor ausgeschlossen werden, dann wird das langfristig immer nach hinten losgehen.
Vor allem dann, wenn die Konsequenz so groß ist wie bei der Wahl in Österreich. Der kleine Excel-Fehler hat dort ja ausgereicht, um dem ganzen Land den falschen Parteivorsitzenden zu präsentieren. Nachdem wir unseren Fehler aber zugegeben haben, sollten wir als nächstes dafür sorgen, dass er nicht nochmal vorkommt. Und da, meint Laura, können wir uns vor allem bei den Leuten was abschauen, die in ihrem Job große Verantwortung tragen. Also zum Beispiel Ärzte oder Piloten.
Erster Tipp, du kannst Checklisten verwenden. Checklisten sorgen einfach immer dafür, dass du nochmal eine Absicherung hast, die du wirklich immer konsequent anwendest. Dann machst du auf jeden Fall weniger Fehler.
Zweiter Tipp, in vielen Jobs gibt es ja Aufgaben, die sich immer wieder wiederholen. Und da heißt es dann, trainieren, trainieren, trainieren. So wie ein Pilot, der eine bestimmte Zahl von Starts und Landungen absolvieren muss, um seine Lizenz zu behalten.
Und drittens, Pausen machen, ausgeruht sein und ansonsten, wenn es dir schlecht geht, bitte triff keine wichtigen Entscheidungen.
Und, wo wir es gerade von der Luftfahrt hatten, ein gutes Beispiel dafür, dass regelmäßige Pausen helfen, Fehler zu vermeiden, das sind die Fluglotsen.
In der Flugindustrie ist es so, dass die meisten Fehler, die wirklich fatale Folgen haben, menschliche Fehler sind. Und wenn Fluglots irgendwie Blödsinn macht, dann hat das echt mal Folgen für mehrere hundert Menschen. Deswegen, die haben kurze Schichten, damit sie sich also wirklich sehr krass konzentrieren können, dürfen die nicht länger als ein paar Stunden arbeiten und dann gibt es schon wieder Schichtwechsel.
Und so ein Schichtwechsel hätte jetzt vielleicht auch dem armen Menschen bei den österreichischen Sozialdemokraten geholfen. Das hätte ihm selber eine Menge Ärger erspart, aber auch den beiden Männern an der Parteispitze. Beide sind jetzt nämlich stinksauer. Hans-Peter Doskozil, der nun doch nicht Vorsitzender wird, der hat bereits angekündigt, dass er das Handtuch werfen will.
Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal abgeschlossen.
Und Andreas Babler, der jetzt die SPD führen soll, steht vor der Aufgabe, die große Peinlichkeit wieder glatt zu bügeln und die Genossen wieder zusammenzubringen.
Bleibt dabei, helft mit. Geben wir der SPÖ gemeinsam den Stolz und die Würde wieder zurück.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Vorwahlkampf, der hat schon angefangen. In anderthalb Jahren wird ja erst gewählt in den USA, aber es läuft schon. Nachdem DeSantis bei den Republikanern vor zwei Wochen ins Rennen eingestiegen ist, hat jetzt auch ein alter Bekannter seine Unterlagen eingereicht. Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident der USA. Morgen, da möchte er seine Kandidatur auch dann öffentlich machen, passend zu seinem Geburtstag. Morgen wird er nämlich 64. Ich habe heute darüber mit Katrin Klüver-Eschbruck gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung. Ich wollte von ihr erstmal wissen, ob sie diese Kandidatur überrascht.
Nein, das war unter den Kandidaturen, die im Raum standen, die vermutlich am möglichsten, wenn es sowas geben kann, schon lange liebäugelt der ehemalige Vizepräsident, damit dem ehemaligen Präsidenten mit einer christlich vertieften Ansicht auf konservative Politik einen Gegenpol zu sein und einen Gegenspieler zu einem Gegenpol zu setzen.
Warum macht Mike Pence das? Weil, ich meine, er tritt ja damit gegen seinen alten Chef an.
Ja gut, aber der alte Chef, der hat ihn ja spätestens zum 6. Januar in dem Sinne wirklich vor die Hunde geworfen. Anders kann man nicht beschreiben, was Donald Trump am 6. Januar zu den Unterstützern gesagt hat, nämlich im Grunde genommen, dass sie Mike Pence herausfordern sollten. Wir erinnern uns daran, dass verschiedene Galgen- oder Guillotinenartige Dinge vor dem Kongress aufgebaut wurden, die dann Mike Pence gelten sollten. Denn er hat quasi impliziert, Mike Pence könne den Wahlausgang der Wahl 2020, der Donald Trump ja massiven Wahlbetrug unterlegte, er könne das eigenhändig ändern, was natürlich in keinem Sinne verfassungsrechtlich der Fall gewesen wäre. Und insofern ist das der letzte Befreiungsschlag eines Mike Pence.
Womit möchte denn jetzt Mike Pence genau punkten?
Mike Pence ist ein ganz traditioneller Republikaner mit sehr christlich fundierten Werten. Er sagt von sich aus, er sei, weil er fundamentalistisch christlich ist, das ist ja nochmal eine sehr tief ausgeprägte Version einer Auslegung eines evangelikalen Christianismus, er sei eben wirklich wertekonservativ, aber umgekehrt den ursprünglichen Werten der Grand Old Party, der GOP, der konservativen Partei verpflichtet. Da ist es dann Konservatismus, wenn es um gerade Steuerfragen geht. Jetzt haben wir gerade die Schuldenklippe umschifft. Aber ganz generell hat er einen sehr traditionellen außenpolitischen Blick auch und er möchte quasi zurück zu den grundsätzlichen Werten der einstigen konservativen amerikanischen Grand Old Party der Republikanischen Partei.
Bei den Republikanern tut sich eben jetzt was. Wir haben vor zwei Wochen auch über die Kandidatur von DeSantis gesprochen. Da war die Einschätzung, dass einige gesagt haben, naja, er ist der mildere Donald Trump. Jetzt haben wir mit Mike Pence jemand, der ultrakonservativ ist. Ist das jetzt so das breite Auffächern bei den Republikanern?
Ja, das ist der Lagerkampf innerhalb der Republikanischen Partei. Der wird sich natürlich jetzt über die nächsten Wochen und Monate auch noch zuspitzen. Wir sehen immer mehr, wie die verschiedenen Kandidaten sich ins Spiel bringen. Mike Pence ist mit seiner Harley eben gerade neulich durch Iowa gefahren. Nikki Haley hat sich in einem, also die frühere UN-Botschafterin in der Trump-Regierung, hat sich gerade mit einem CNN-Town Hall positioniert. Auch das wird Mike Pence machen wollen. Also da werden sich jetzt die verschiedenen Scheibchen der Republikanischen Partei zeigen. Ron DeSantis ist mit Sicherheit erzkonservativer, was die ganze Wertefrage angeht, weil er das noch viel stärker politisieren möchte als Mike Pence. Also Ron DeSantis spielt sich ja aus als der Woke Warrior, also der Krieger, der gegen alles Woke ins Feld ziehen möchte. So stark und so krass hat das ein Mike Pence in keinem Fall formuliert.
Wie viele Kandidaten kommen da noch dazu bei den Republikanern? Ist dann irgendwann auch mal Schluss?
Naja, wir haben diese Woche schon mal einen abziehen können. Der Gouverneur von New Hampshire, Herr Sununu, wird nicht kandidieren, aber diese Woche erleben wir quasi einen Kandidatsauflauf, wenn man so möchte. Chris Christie, der frühere Gouverneur von New Jersey, möchte auch seinen Hut in den Ring werfen, führt gerade, glaube ich, noch die letzten Züge seiner Papiere aus. Also diese Woche wird es sich ballen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder eine sehr, sehr enge Bühne wird, wie damals auch bei den republikanischen Kandidaten vor der Wahl 2016, als sich keiner wirklich vorstellen könnte, dass am Ende Donald Trump stehen bleibt. Aber ganz klar ist, in den Umfragen sind all diese vielen Kandidaten, die es nun geben wird, weit, weit, weit abgeschlagen von Donald Trump, der es weiterhin schafft, fast 50% der republikanischen Wähler auf seine Seite zu ziehen.
Katrin Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung, über den Kandidatenauflauf bei den Republikanern diese Woche gewählt, wird in den USA im November. Allerdings erst im nächsten Jahr.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.